Startklar für Hydrohelden, der Hydraulik-Podcast mit Lars Benk und Andreas Klöß.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Hydrohelden-Podcast-Folge. Mein Name ist Andreas Klöß und bei mir ist wie immer der Lars. Hallo Lars.
Hallo.
Ja, wir haben wieder heute einen spannenden Gast mitgebracht. Das Thema ist Ölviskosität und wir freuen uns ganz besonders, den Jörg Gerstl hier bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo Jörg.
Ja, moin.
Hi. Moin.
Hi Jörg. Moin aus dem Norden.
Ja, im Norden, genau, zu jeder Tageszeit.
Jörg, stell dich doch einfach mal kurz vor und erklär uns mal ganz kurz, was dich mit dem Thema Hydrauliköl verbindet.
Jo, also wahrscheinlich erst kurz mal privat. Ja? Ich wohne mit der Familie in Timmendorfer Strand, da wo die Schönen und die Reichen sind. Ich bin ganz für das Kontrastprogramm zuständig, nur dass keine Falschheiten aufkommen. Ja, wohne hier in einer Patchwork-Familie mit der zweiten Frau und einen Haufen Kinder und so leben wir hier im schönen Timmendorfer Strand. Und ja, ich bin viele Jahre in der Mineralölbranche gewesen, als, ich sag mal, Schmierstoffingenieur. Das gibt's gar nicht offiziell, aber ich wurde immer so genannt als Maschinenbauingenieur, der sich dann um anwendungstechnische Belange kümmert. Und ich habe dann sehr schnell damals die Hydrauliköle als meine Lieblings, ich sag mal, Ölgattung auserkoren, im Wendejahr 89 bereits.
Ja. Okay.
Es war ganz, ganz einfach begründet, dass wenn man im Industriegeschäft Erfolg haben soll, in der Firma, wo ich angestellt war, da muss man Menge machen. Das ist bis heute so, dass in der Mineralbranche Menge zählt. Und da gibt's dann im Industriebereich erstmal nur Hydrauliköle, wenn man Menge kommen will. So, die habe ich dann als meine, ja, bis heute hält das an, die große Liebe zu Hydraulikflüssigkeit.
Jetzt hast du ja dich so ein bisschen dem Thema Viskosität verschrieben. Warum ist das eigentlich so viel komplexer in der Praxis, als es klingt? Also wenn man Viskosität hört, dann denkt man ja meistens so an Hydrauliköl, ja, HLP 46, 46 Centistoke, ne? Aber das ist ja nur ein kleiner Teil der Wahrheit, ne? Würde ich mal sagen.
Die Viskosität ist in der Technik eine der überhaupt der geheimnisvollsten, mysteriösesten Größen. Das geht schon damit los, wenn man von Viskosität spricht, dass man eigentlich zwei Sachen damit meinen kann. Und das, alleine das ist schon, schon Stundendiskussion wert. Wir haben einmal, dass Öle unterschieden werden müssen natürlich. Es gibt dünnflüssige Öle und dickflüssige Öle. Aber du kannst jedes dünne oder dicke Öl durch wenige Grad Temperaturänderung in den jeweils anderen Zustand bringen. Ja, wir müssen also unterscheiden zwischen der sogenannten Viskositätsklasse, mit der man verschiedene Öle unterscheiden kann, und die wird dann bestimmt bei immer der gleichen Bezugstemperatur. So, und viel wichtiger eigentlich in jeder Anwendung, insbesondere auch für die Hydraulik, ist die Betriebsviskosität, was also in diesem Moment bei dieser Temperatur jetzt los ist.
Und
also da geht das schon los mit.
Und wann hast du gemerkt dann in deiner langjährigen Erfahrung, dass die Viskosität ein echter Gamechanger ist?
Erst nach vielen, vielen Jahren. So hat das 25 Jahre gedauert, wo wir, als ich in einem Kunststoffwerk meiner Lieblingskundengruppe, habe ich einmal im Jahr immer kostenlosen Service gemacht, Sauberkeitsuntersuchungen, nicht? Lars, das würde dich sehr freuen und interessieren.
Kenn ich, ja.
Und in vielen Fällen habe ich dann die Proben selbst entnommen, damit das richtig geschieht, und ist ja auch Kundbetreuung dann, nicht? So, und da fehlte mir eine Maschine, und die ist stand mehrere Wochen, also länger. Wenn man da eine Probe einfach so entnimmt, dann ist das nicht korrekt, weil sich eventuell Wasser oder Schwebstoffe abgesetzt haben können. So, und da habe ich dann gesagt, du, diese eine Maschine, die fehlt uns, dann sind wir fertig, dann schmeiß ich doch mal kurz an. Und dann sagt der Kunde, nee, wieso, das dauert, ich habe keine Zeit mehr, ich muss los. Ich sag, du, mal kurz die Pumpe anschalten, ja, dass das einmal in Wallung kommt. Und dann sagt er, na, das geht jetzt nicht, da muss der erst die Ölvorwärmung starten. Und das war für mich, ich weiß nicht, ob ich der Begriff religiöses Erweckungserlebnis was sagt. Könnt ihr euch darunter was vorstellen?
Ja. So ein Aha-Effekt, ne?
Also, Ölvorwärmung.
So Jesus begegnet, aber das ist jetzt nicht böse gemeint. Also so war das für mich, bis heute übrigens, ja. Ich habe gesagt, was macht ihr? Wir haben draußen 30 Grad und ihr wollt ihr Öl vorwärmen. Ja, sagt er, wusstest du das nicht? So, du Dussel, in Klammern gesetzt, wusstest du das nicht, dass doch bei allen Maschinen zwangsweise so immer in ganz Deutschland, bei allen Maschinen zu jeder Tages- und Nachtzeit, dass das Öl aufgeheizt wird vom Schiff. Das war, wie du sagst, Gamechanger oder auch Aha-Erlebnis, wie auch immer. Von dem Moment an, da hat es mich doch wirklich gecasht, muss ich mal sagen, ja.
Okay. Und wenn du jetzt, wenn wir jetzt mal einen Schritt nochmal gehen in das, zu dem Thema Grundlagen, ne, auch um den Hörern so ein bisschen zu erklären, was ist denn überhaupt die Viskosität eines Hydrauliköls genau? Was kann man darunter verstehen?
Ja, man muss auch aufpassen, Viskosität gilt nicht nur für Hydrauliköl. Das für alle Mineral oder nicht nur für, selbst für ein Olivenöl hat eine Viskosität. Das ist der Begriff ölig, bedeutet überhaupt schon mal zähflüssiger als Wasser. Oder wässriger, wenn du sagst, Wasser hat eine Viskosität von 1, kommt ungefähr so hin. Also alles, was irgendwie Wasser, Lösungen, Emulsionen, selbst Trinkmilch ist ja eine Emulsion. Wasser, was im Spiel ist, das ist dünn wie Wasser halt, ne?
Mhm.
So, und in dem Moment, wo du ins Ölige reinkommst, hast du halt eine Viskosität, hat auch Wasser. Auch Gase haben Viskosität, aber hast überhaupt eine nennenswerte, eine höhere. Das heißt einfach Zähflüssigkeit. Am leichtesten kannst du es dir vorstellen, wenn du einen Tropfen Öl oder Wasser auf eine Glasplatte und die dann schräg stellst, dann läuft das Wasser ganz rasch darunter und der Tropfen Öl ganz langsam. So kann man übrigens auch wirklich einfach Vergleichsmessungen durchführen, wenn man weiß, ein bekanntes Öl vergleicht mit einem unbekannten, siehst du, was schneller runterläuft. Ne? Im genaueren Messmaßstab wird es dann mit Kapillaren gemacht, um es genau zu messen in einem Wasserbecken, was temperiert ist. Weil der Witz ist ja, dass diese tatsächliche Viskosität sich mit jedem Grad massivst ändert.
Mhm.
Das ist eine der ganz entscheidenden Erkenntnisse oder auch, was wir heute vielleicht vermitteln können überhaupt. Wir haben einmal die Viskositätsklasse bei der festgelegten Temperatur. Und und selbst die darf im Anlieferzustand plus minus 10% abweichen. Bei dieser Definition, bei dieser Temperatur. Und jedes Grad höher oder weniger ändert sich die Viskosität in massivster Weise. Die Betriebsviskosität, wenn man so will. Ja, das, was für die Bauelemente dann wirksam ist. Ja.
Jetzt hast du gerade schon kurz das Thema ISO-Klassen angesprochen. Was versteht man darunter? Was steckt dahinter, hinter diesen ISO-Klassen, ISO-VG-Klassen bei Hydraulikölen oder bei...
Ja, das ist tatsächlich die Viskosität in der Einheit Millimeter Quadratsekunde bei 40 Grad. So ist es definiert. Und man muss vielleicht ganz kurz sagen, fast jeder Mensch, zumindest jeder Mann, oft kennt SAE-Klassen vom Auto. Ne? So, und es gibt noch viel, viel mehr alte Viskositätsklassen oder Bezeichnungen, Systeme nennen wir es mal. Jeder kann sein eigenes Ding machen. Es gibt Redwood-Sekunden, Seibold-Sekunden, Englergrade. Das geht viel zu weit jetzt. Aber übrig geblieben ist eigentlich auf der ganzen Welt für Öle, für Schmierstoffe nur zwei, wenn so willst, Systeme. Einmal für alles, was Kfz, Motoröl und Kfz-Getriebeöl sind die SAE-Klassen. Steht für Society of Automotive Engineers. Das haben sich amerikanische Automobilingenieure vor 100 Jahren mal ausgedacht. Da hast du Begriffe wie 1540 und so etwas. Oder heute ja eher 1030, 030. Und da muss man eine Tabelle gucken. Das ist im Grunde willkürlich zugeordnet, bestimmte Viskositäten zu diesem SAE-Code, wenn man es will. So, und alle anderen Öle, Hydrauliköle, Industriegetriebeöle und so weiter, werden nach dem ISO oder nach dem ISO-VG-System dann klassifiziert. Und da steckt in der Zahl wirklich die Viskosität drin. Also ein HLP 46 hat 46 Millimeter Quadratsekunde bei 40 Grad plus minus 10% im Anlieferzustand, was es haben darf. So, das ist quasi der ganz große Unterschied zwischen dem allseits bekannten SAE für Motoröle und Kfz-Getriebeöle und quasi dem Rest der Welt, wozu eben auch Hydrauliköle gehören. Mhm. Du hast in der Zahl steckt die Viskosität drin.
Jetzt ist natürlich gerade, und jetzt kommen wir, glaube ich, auch zu dem wichtigsten Thema, wenn du eine Maschine auslegst oder eine Anlage auslegst und du wählst das falsche Öl aus. Was passiert denn, wenn du jetzt ein Öl auswählst, das eine zu niedrige Viskosität oder eine zu hohe Viskosität hat? Also gerade, fangen wir mal an, wenn das Öl zu dick ist, was passiert dann?
Ja, wir sind jetzt aber beim Thema Hydraulik oder allgemein?
Hydrauliköl, wir sprechen vom Hydrauliköl.
Okay, ja, nur zum Verständnis, weil das wirklich ungeheuer schwer zu verstehen ist. Wir haben nicht nur eine Besonderheit, das muss ich vielleicht ganz kurz einfügen. Wenn man sich Viskosität im Bereich Motor vorstellt, wo ja alle Welt exzessiv so dünn wie möglich, wie überhaupt nur darstellbar ist. Das wisst ihr privat wahrscheinlich oder kriegt man ja mit oder viele Hörer ja auch, ne? Also ultra dünn, damit es leichter geht. Das ist der riesengroße Unterschied zwischen allen anderen Schmierstoffen und dem Hydrauliköl. In einem Motoröl ist es ungefähr so, als wenn du durch eine kleine Pfütze läufst und einmal ist da Wasser drin und einmal ist da was Schlammiges drin. Dann geht es schwerer, wenn du da durchläufst und da ist was Schlammiges drin. Vollkommen klar. In der Hydraulik ist es aber so, dass du über das Öl Energieströme, Leistungen überträgst durch Rohrleitungen. Und dieser Effekt oder der Einfluss der Viskosität, ob du jetzt Wasser hast oder Schlamm oder Honig, versuch das mal durch einen Strohhalm zu saugen oder zu pusten, der vielleicht auch noch 100 Meter lang ist. Das heißt, dieser Effekt der Viskosität auf die Energieeffizienz, ob es leicht oder schwer geht, ist in der Hydraulik unvergleichlich höher. Faktor 10 bis 100 höher die Relevanz der Viskosität für die Effektivität des Systems. Das muss man mal ganz klar sagen. Es ist, hat niemand eigentlich auf dem Schirm, dass das so ist, nicht? Mhm. Also Viskosität ist ja, eine hohe Viskosität ist einfach etwa eine zähe Bewegung. Ja, und sehr oft meint man, die hohe Viskosität nehmen zu müssen, weil wenn das Gemeine an der Viskosität ist ja, dass die Abhängigkeit von der Temperaturänderung so ultra brutal ist. Man muss das ganz klar so sagen. Na, Lars, erinnere dich mal, ich hab dir mal eine Testfrage gestellt, weißt du noch? Ein Hydrauliköl ca. 70 Grad Delta T, also von minus 5 auf 75, wie stark ändert sich die Viskosität? Weißt du noch?
Kommt drauf an.
Worauf?
Ja, auf die Kennlinie da, ne? Wie heißt die nochmal?
Ja, ja, ja,
helf mir.
Aber
genau.
Ja, ja, aber selbst ein Mehrbereich oder ein Bereich, so stark ist der Unterschied, es ist vielleicht dann ein Unterschied, ob 50 Mal oder 100 Mal. Aber die Schätzungen der... Auch der erlauchtesten Häupter im Maschinenbau und Hydraulik, die sagen 70%. Es sind aber 10.000%. So, das muss er sich nochmal zu Gemüte führen. Das ist hier ganz, ganz entscheidend bei der ganzen Diskussion, dass eben die Änderung der Betriebsviskosität so wahnsinnig brutal sich ändert mit der Temperaturänderung.
Das heißt ja, wenn wir das mal auf den Punkt bringen dürfen, wenn ich da kurz einhaken darf, das heißt, wenn das Öl per se zu dick ist, wenn die Viskosität zu hoch ist, dann brauche ich für die gleiche Arbeit mehr Energie, oder?
Naja, was heißt die Arbeit, die Übertragung der Arbeit? Ein Hydrauliksystem ist ja so, das Öl überträgt, ja, jetzt kann man sagen, muss man aufpassen, dass man nicht, ich bin schon mal kritisiert worden dafür, du sagst, du überträgst Energie, da sagt der andere, überträgst Leistung. Naja gut, das ist fast das Gleiche, eine Leistung mal Zeit ist dann die Energie, ja. Aber du willst im hydraulischen System, ja, die Pumpe produziert aus Diesel oder aus Elektroenergie Druck mal Volumenstrom, das ist die hydraulische Energie oder Leistung, die wird dann übertragen durch Leitungssystem, durch Rohre und Schläuche und hast du nicht gesehen, Ventile und so weiter. Am Ende des Tages willst du mechanische Energie haben in einem Hydraulikzylinder, im Aktuator oder in einem Hydromotor. Und da wandelst du das Ganze wieder um. So. Mhm. Und deswegen normalerweise sollte auf dem ganzen Wege praktisch 1-2% vielleicht verloren gehen. Wenn du dich auf dein Rennrad setzt und strampelst, dann gehst du davon aus, dass du 1-2% verlierst. Energie vom Treten aufs Hinterrad. Ja? So, das, also bei einer mechanischen Übertragung oder bei einem Stromkreis, da gehst du auch davon aus, dass du vielleicht 1-2%, selbst bei 100 Meter Kabel. In der Hydraulik 10 bis 50-fache verlierst du, weil das zähflüssige Öl durch die Leitung durch muss.
Naja, klar.
So, gut, aber wir können uns hier ja sehr leicht verzetteln dabei. Ich weiß nicht, wie die Eingangsfrage nochmal war, ne? Nochmal, Andreas?
Die Frage war, was denn passiert, wenn das Öl zu dick ist? Also du hast, klar, das Thema mit dem Strohhalm fand ich, also dieses Beispiel finde ich richtig klasse, weil das veranschaulicht auch mal so ein bisschen, um was es da eigentlich geht, ne?
Ja, ja, absolut, dass eben die Relevanz der Viskosität am Hydrauliksystem eben 10- bis 100-fach stärker ist als bei anderen Schmiersystemen. Ja, wenn du halt ein bisschen Öl zwischen Zylinder und Wand und Kolben hast, okay, natürlich, wenn es dicker ist, geht es schwerer, klar. Ja, aber das ist überhaupt nichts im Vergleich damit, was passiert, wenn du eine Energie oder Leistung durch einen Schlauch oder Rohr schickst, je länger, desto schrecklicher und je dünner, desto schrecklicher. Und dann kommt noch das Furchtbare dazu oder auch diese Frage, was passiert mit dickem Öl? Da muss man immer unterscheiden, Startphase und Dauerphase.
Genau.
Und da kommt noch, und dann muss man auch noch ganz klar sagen, ja, die Startphase ist bei einer Indoor-Hydraulik, ja gut, da ist sie ein bisschen lästig, kostet auch viel Strom, führt zu Exzessen auch, weiß nicht, ob wir dazu noch kommen, was ich erlebt habe, aber um wie viel schlimmer ist es bei einer Outdoor-Hydraulik? Da geht es um Leben und Tod. Ja, wenn du bei minus 20 Grad irgendwo eine Hydraulik hast, die ungünstig gebaut ist oder wo irgendwelche Filter oder wo irgendwie die Lage vom Tank, Ansaugtank zur Pumpe schlecht ist und es mal außergewöhnlich kalt ist, du hast ein ungünstiges Öl drin, dann geht die Pumpe innerhalb von Minuten kaputt, weil sie gar kein Öl ansaugen kann, sie läuft trocken. Da geht es um Leben und Tod. Oder dass es vollkommen normal ist, ich meine, wir haben nicht mehr so starke Winter, das Problem wird kleiner. Leider oder zum Glück. Also der Leidensdruck wird kleiner, aber sonst regelmäßig mit jedem Grad, was es kälter wird, wird dieses Problem exponentiell stärker und du musst die Maschine erstmal eine halbe Stunde warm fahren, bevor du überhaupt starten kannst. Es gibt hydraulische Outdoor-Maschinen, also Baumaschinen oder Kommunalmaschinen. Wenn die vom Wintereinbruch draußen im Freien überrascht werden, dann kriegst du nicht mal mehr gestartet, weil die Hydraulik dann den Verbrennungsmotor abwürgst. Das heißt, du musst im Tieflader die Maschine erstmal ins Warme bringen, bevor du überhaupt wieder arbeiten kannst.
Also kommen wir wieder zu deinem Thema Ölvorwärmung, ne?
So, ja, ganz brutal. Bitte, Indoor, Outdoor. Wir müssen hier so, das ganze Thema würde eigentlich normal Stunden und Tage erfordern, um es komplett zu erörtern. Ja, das ist nochmal ein Riesenunterschied, weil diese Abhängigkeit der Viskosität von der Temperatur, die läuft nicht linear, die läuft exponentiell. Und nur durch den damaligen genialen Herrn Mubbelode, lang ist es her, der hat herausgefunden, wenn man in dem VT-Diagramm die senkrechte Achse doppellogarithmisch aufführt, dann ist es eine wunderschöne Gerade. Das führt dazu, dass wenn man von einem Öl, und das hat man immer im Datenblatt, zwei Punkte hat, bei 40 oder bei 100 oder sowas, dann macht man die zwei Punkte ins Diagramm und malt eine Gerade und kann dann sehr schnell sehen, bei jeder Temperatur, wie die Viskosität des Öles dann gerade ist. Ein unverzichtbares Instrument, wenn man überhaupt über die Auslegung, über die Auswahl von Hydrauliköl nachdenkt. Es ist unverzichtbar, diese Zusammenhänge auch zu kennen.
Jetzt haben wir das Thema zu dickes Öl, also gerade Indoor-Outdoor, das ist ein Thema. Das zweite Thema, was ist, wenn ich das Öl zu dünn wähle? Was passiert dann?
Das geht kaum. Das geht kaum. Jetzt kann man sich fragen, was ist denn überhaupt der limitierende Faktor? Also grundsätzlich kommt Hydraulik, wie ihr sicher wisst, von Hydor und Aulos, von Wasser und Rohr, haben die alten Griechen schon so formuliert. Und es gibt bis heute Presswasserhydrauliken, die wunderbar funktionieren bei Brücken. Ich war selber mal bei so einer Brücke unten drin in Lübeck, die Hubbrücke. Also mit Wasser kannst du Hydraulik gut betreiben. Das Dumme ist nur, Wasser rostet, Wasser friert, Wasser verdampft, Wasser bildet sich Keime, Wasser schmiert nicht. Sonst grundsätzlich kannst du mit Wasser gut Energie übertragen durch Rohre. Sogar sehr reibungsarm, sehr verlustarm, aber ist natürlich vollkommen ausgeschlossen, in der vernünftigen Industriehydraulik mit Wasser zu arbeiten. Aber wenn dann mit Öl, doch dann vielleicht mit Öl, was wasserähnlich ist. Also es muss ja nicht zu dickflüssig sein. So, und der limitierende Faktor ist ausschließlich die Pumpe. Weil die Pumpe, da läuft sogar gegenläufig, also wenn du dickeres Öl hast, die Pumpe alleine für sich, eine Hydraulikpumpe, egal welche Bauweise, das Öl dicker wird, hast du ein bisschen besser volumetrischen Wirkungsgrad. Das heißt, da zischt weniger vorbei, das dichtet ein bisschen besser. Dafür läuft sie ja aber schwerer. Das sind wir wieder beim Motor, ja? So, das heißt, einer Pumpe ist es in einem gewissen Rahmen dann relativ egal, weil beim Output. Trotzdem wurden schon vor 100 Jahren, das soll noch nicht geändert worden, wobei man könnte es ändern, und zwar nach unten hin, aber es gibt Idealwerte, bei der eine Pumpe, und zwar egal welcher Hersteller, egal welche Bauweise, die Werte sind auch alle fast gleich, die haben alle abgeschrieben voneinander, wo du die längste Lebensdauer und den besten Wirkungsgrad hast. Also diesen Kompromiss. Ja. So. Und ich sag, der limitierende Faktor im Hydrauliksystem ist die Pumpe. Und mit den heutigen Bauweisen, mit den heutigen Werkstoffen, mit den heutigen Fertigungstoleranzen ist es so, ich habe selber mit Pumpenherstellern gesprochen, Axialkolbenpumpen, egal welche, sagen, weißt du was, ja, ist eigentlich egal. Also, wenn das zu dünn wird in der Pumpe, dann hast du Probleme mit der Schmierung nachher und irgendwann einmal, vor allem wenn die Pumpe etwas älter sein sollte und ein bisschen ausgeschlagen, dann eben geht der volumetrische Wirkungsgrad etwas in die Knie. Du kannst den höchsten Druck nicht mehr aufbauen. Ja, klar. Aber ansonsten, nur um mal eine Zahl zu nennen, seit 100 Jahren steht in jedem Pumpendatenblatt drin zwischen 16 und 36 Millimeter Quadratsekunde. Und das ist nicht an eine Temperatur gebunden. Das ist ja die Betriebsviskosität. Da steht nicht irgendwelche Grade. Nein. Die Grade sagen aus, was tatsächlich los ist. Aber die Pumpe interessiert sich für den tatsächliche Betriebsviskosität. So. Und die kann sehr, sehr viel dünner sein. Und es ist sogar immer noch besser, ja, für die Pumpe, weil besser als optimal kann man es ja eigentlich machen. Man muss also nur schauen, was fordert die Pumpe. Das ist der limitierende Faktor. Wenn jetzt mal sagen würde, ja, aber die Ventile, Ich könnte euch ja mal fragen, was glaubt ihr, welches Bauelement toleriert dünneres Öl? Ein Ventil laut Datenblatt Ventil oder eine Hydraulikpumpe tendenziell? Was schätzt ihr?
Ich würde sagen, die Pumpe, beide eigentlich, oder? Die Pumpe, ne? Die Pumpe. Die Pumpe.
Nein, die Ventile tolerieren dünnere Öle. Es ist sogar so, sie brauchen dringend dünnere Öle. Wenn du durch den ganzen Ölstrom mit Gewalt durchhaust, dann ist es so, dass ja die Druckenergie, die hier vernichtet wird, wird in Wärme verwandelt. Hm. Ja, so. Und das killt die lieben kleinen Dichtungen, die ja da drin sind. Und das Lustige und auch Bezeichnende der ganzen Hydraulik, an dieser ganzen Diskussion es gibt ja gar keine Diskussion bis jetzt, die wollen wir ja erst anstoßen, dass ein Ventil eine niedrigere Höchstgrenze hat für die Maximalviskosität, zum Beispiel Bosch Rexroten 3 Wegeventil, maximal bis 500 mm Quadratsekunde und die Pumpe bis 1000.
Mhm.
Ihr kennt daran schon, dass die Problematik, was ist das für eine Sinnhaftigkeit? Denn eine Pumpe und ein Ventil wird ja zur fast gleichen Zeit am fast selben Ort das gleiche Öl bekommen. Da macht es überhaupt keinen Sinn, verschiedene Grenzwerte auszulegen. Nur mal eingeworfen kurz, ja?
Mhm.
Nein, also eine Pumpe, da kannst du fast, ich glaube, die untere Viskositätsgrenze, die erlaubt ist, ist ungefähr wie Dieselkraftstoff, 2,6 oder sowas. Also fürs Ventil, ne? Also je dünner, desto gesünder fürs Ventil, weil da muss das ganze Zeug ja durch, ja? Das ist so, als wenn du Kamel durch Nadelöhr drücken willst. Das klappt schon mit genug Gewalt, aber es ist weder fürs Kamel noch fürs Nadelohr, das kommt aus der Bibel vorbei gesagt. Es ist besonders gesund, da passieren schreckliche Dinge. So, also limitierende Faktor ist die Pumpe und ich kann euch verraten, in den allermeisten Anwendungen kann das Öl im Betrieb gar nicht so dünn werden, wie es müsste, um ideal zu sein.
Hm. Aber da fällt mir natürlich gleich, wenn ich dünnes Öl höre, Jörg, da fällt mir natürlich sofort das Thema ein, aber da reißt doch der Schmierfilm dann, wenn es zu dünn wird, oder? Da habe ich doch keinen Schmierfilm mehr.
Ja, natürlich ist es so. Aber wir reden von zu. Wenn die Götter der Hydraulik selber, also Bosch Rexroth, wenn ich mit denen mal schreibe, ich kriege zwar nie eine Antwort, aber wenn ich das tue, dann nenne ich sie die Götter der Hydraulik. Und das ist nicht als ironisch gemeint, das ist natürlich augenzwinkernd gemeint. Ich könnte auch sagen, höchstrichterlich oder letztinstanzlich, das klingt sehr geschraubt, ne? Also sage ich lieber mal die Götter der Hydraulik. Wenn so ein Pumpenhersteller seit 100 Jahren einen Idealwert rauswirft für die Lebensdauer, dann erübrigt doch die Frage, was dann mit dem Schmierfilm ist, oder? Versteht ihr?
Ja.
Sondern nur, wenn ich diesen Wert unterschreite. Aber der kann nie unterschritten werden, weil wenn wir dann, das ist gar nicht möglich, diesen Wert fast zu unterschreiben, denn wenn du bestimmte Viskositäten benutzt, zu hohe, dann werden die erst bei einer Temperatur in diesem Unteridealbereich, wo dann bereits die Temperatur der Killer ist. Das heißt, du kannst gar nicht beliebig dicke Hydrauliköle einsetzen, selbst wenn du sie dann vorheizt, mal abgesehen davon, dass sie sich von ganz alleine erwärmen, weil der Druckverlust wird ja in Wärme verwendet und die Wärme bleibt ja erstmal im Öl, bevor sie dann übertragen wird an die Umgebung. Also eine Hydraulik ist ja eine ganz formidable Heizungsanlage. Die soll aber gar nicht heizen, die soll Energien übertragen, aber durch diese Drosselwirkung wirkt sie als hochpotente Heizung. Ja, wenn es draußen stattfindet, bei der Baumaschine, wärmst du die Umgebung auf. Ja, auch nicht so nett heutzutage, wo es eh zu warm ist. Und wenn du in der Halle bist, dann musst du ungeheure Anstrengungen unternehmen, zum Beispiel in einem Kunststoffwerk. Da brauchst du eine hochleistungsfähige Kühlanlage. Wenn es kalt ist, kannst du einen Freikühler nehmen. Aber wenn es draußen warm ist, dann brauchst du so eine Kompressorkühlanlage, also ein Kühlschrankprinzip. Und die schluckt auch nochmal Unmengen an Energie, nur damit du diese Wärme, die sich entwickelt in der Hydraulik, dann aus der Halle rausbekommst. Nur energetisch, ne?
Mhm.
Aber ich fürchte fast, wir haben uns vor euren Fragen ein bisschen entfernt. Kann das sein?
Alles gut, alles gut.
Ist das schlimm?
Nein, alles schlimm. In Ordnung.
Nein, also nochmal, zu dünn kannst du heute kaum werden, aber es ist ja überhaupt nicht die Rede von, dass man zu dünn werden soll. Aber warum bewegen wir uns denn nicht im richtigen Bereich? Wir sind heute fast immer im viel zu hohen Bereich. Und zwar aus irrationaler Angst vor dem schrecklich gefährlichen dünnen Öl. Aber ohne zu wissen, dass es überhaupt normal ist. Es ist so, dass überhaupt kein Mensch sich bewusst ist, dass es Werte gibt, die überhaupt erstrebenswert ist. Also nicht mal, dass man die Werte kennen muss. Weil ihr beiden kennt sie ja. Ja, 16 bis 36, Idealwert. Ja, 16 bis 100, erlaubter Bereich. Absolute Bereiche sind für eine Pumpe zwischen 10 und 1000. Also im Kaltstart Winter nicht dicker wie 1000 und bitte im Sommer hoch nicht lange Zeit weniger als 10. Das sind die Eckwerte und zwar für alle Pumpen dieser Welt, egal welche Baureihe, egal welcher Hersteller. Nur mal so by the way. Ne? So.
Also ich muss tatsächlich gestehen, Jörg, als wir das erste Mal miteinander gesprochen hatten, musste ich erstmal ein Datenblatt von einem besagten Hersteller aufmachen.
Ja.
Ich kümmere mich zwar tatsächlich regelmäßig um das Thema Ölqualität, Ölreinheit und so weiter und so fort. Aber ich habe mir noch nie angeschaut, Schande über mein Haupt, was für eine optimale Viskosität ein Pumpenhersteller denn vorgibt. Und da stand tatsächlich 22 drin. Und ich muss dir gestehen, lieber Jörg, ich habe bisher noch nie ein 22er Öl in der Hydraulik gesehen. Also zumindest nicht in meinen industriellen Anwendungen. Da ist ein 32er, ein 46er drin, aber kein 22er. Und da waren aber schon so Pumpen drin von dem besagten Hersteller. Ne? Und ich meine, das ist natürlich schon auch ein Thema der Auslegung dieses Hydrauliksystems. Ne? Also ich frage mich natürlich, wie kommt dann denn einer auf die Idee, wenn da steht 22, dass er ein 46er reingibt?
Ja, gut, wie gesagt, die Zeit, wir sind wahrscheinlich schon drüber, ne? Diese Sache ist nicht in der kurzen Zeit erschöpft zu behandeln. Absolut null. Ich will noch mal ganz kurz, weil du sagst, noch nie in der industriellen Praxis, hast du ein einziges Mal mit einer hydraulischen Ladebordwand zu tun gehabt?
Nee, das ist für mich nicht Industrie.
Okay. Nur mal so by the way, also normal, wie gesagt, haben alle Leute, wir glauben jetzt überhaupt keinen Angreifer, also ich sag's nur, dass es nicht falsch in den Hals kommt. Für das, worüber hier reden, niemand kann was dafür, dass es ist, wie es ist. Niemand kann was dafür, dass es war, wie es war. Die Tücke dieser Thematik ist unvergleichlich. Sie ist absolut unvergleichlich. Sowas gibt's nicht nochmal in der Geschichte. Weil jedem Leute doch ein, oh dünn, oh gefährlich, oh Leckage, alles so. Diese Zusammenhänge, hier spielen mindestens 6, wenn nicht 8 Fachbereiche in die Thematik rein. Ich erspare mir das jetzt mal, sie aufzuzeigen, aber es ist wirklich Tribologie, Schmierstoffkunde, Hydraulik, Thermodynamik, Strömungslehre, noch viel mehr, ja? Wer soll die denn alle beherrschen und berücksichtigen? Und jetzt dann diese, ich sag mal, das ist ja fast Aberglauben. Ja, wer soll denn dagegen ankommen? Sie sagen, nimmst dünneres Öl, oh, geht alles kaputt, Verschleiß, oh, Schmierfilm reißt, sonst was, alles schrecklich. Es ist genau das Gegenteil. Das dicke Öl killt die Hydraulik, nämlich auf Umwegen. Nicht direkt. Man muss dazu sagen, es ist Fluch und Segen gleichermaßen, dass das Öl, wenn es warm wird, wird es dünner. Damit lässt die Bremswirkung nach. Jetzt kommt noch was dazu. Wenn das Öl wärmer wird, dann kannst du mehr von dieser Verlustwärme, von dieser, ich sag ja mal, Heizung, die du da ja baust, je wärmer das wird, das ist wie bei der Vorlauftemperatur bei einer Hausheizung, je wärmer es wird, desto mehr Wärme gibst du an die Umgebung ab. Das heißt, es limitiert sich, egal was du da falsch machst, egal wie viel Wärme du produzierst, die wird abgegeben mit jedem Grad, was es höher wird. Und nicht zuletzt der dritte Effekt ist, dass du in deinem hydraulischen System die Flüssigkeit hast, die dir quasi als Kühlflüssigkeit dient und die schlimmsten Folgen mildert. Das, was in der Hydraulik geschieht, darf sich kein Elektriker weltweit trauen. Wenn der zum Beispiel, das ist jetzt ein bisschen schräg übersetzt, wenn der sagt, ich habe hier so ein Kabel rumliegen, das muss weg, und der nimmt für einen großen Motor anzuschließen, nimmt er einen dünnen Klingeldraht. Je nachdem, wie viel zu dünn der ist, entweder gibt es einen sengenden Lichtblitz oder das schmurgelt so langsam vor sich hin und der das zu verbrochen hat, der kann sich sehr warm anziehen, das macht er nur einmal. Das heißt, das kommt gar kein Elektriker auf die Idee. Wir haben dasselbe System, wir übertragen Energien im einen Fall durch einen Hydraulikschlauch mit der Flüssigkeit. Und durch diese Ausgleichseffekte, diese 3, die ich genannt habe, Öl wird dünner, Bremswirkung lässt nach, höhere Temperatur, mehr Energie wird abgegeben nach draußen. Und ich habe eine Flüssigkeit. Durch diese 3 Ausgleichseffekte, und das ist hier, glaube ich, eine Weltpremiere, diese Äußerung dieser 3 Sachen, ihr könnt, glaube ich, das ganze Internet durchforsten, ihr könnt jede KI dran setzen, dieses Bewusstsein, dieses Gedankengut existiert nicht in der Welt. Bin ich der Meinung, bis jetzt, dass diese Ausgleichseffekte dafür sorgen, dass man das ruhig falsch machen kann. Du kannst da dickes Öl reinpacken, weil es passiert erstmal nichts Schlimmes. Versteht ihr? Mhm. Die Hydraulik überlebt das. Aber heute überlebt es nicht mehr, weil diese Energievergeudung kann keiner und will keiner mehr bezahlen. Deswegen wird die Hydraulik überall da, wo es überhaupt nur geht, wird sie rausgeworfen. Es gibt Fördergelder von Staats wegen, wenn du deine hydraulische Kunststoffmaschine rausschmeißt und eine vollelektrische, was eine Blödsinnsaussage ist, ist eine elektromechanische. Das heißt, du ersetzt den Hydraulikzylinder durch eine Kugelrollspindel und das wird von einem elektrischen Schrittmotor angetrieben. Ja? Das wird bezuschusst, weil die Hydraulik so mies ist in Energieeffizienz.
Also,
jetzt kommt ihr als Hydrauliker. Da versuche ich, die Hydraulik zu helfen quasi. Das ist ja meine, wie ihr so wisst, meine Passion. Ich war einfach sagen, Leute, wenn wir diese Schwäche, ich sag's ja nochmal, man konnte es sich all die Jahre leisten, wo man gar nicht wusste, wie Energie geschrieben wird. Und die Ölauswahlen, die kommen, die sind seit 50 Jahren unverändert. In HP46 oder 68 in der Grundstoffmaschine, seit 50 Jahren hat das keiner mehr angerührt. Auch wenn wir inzwischen ganz andere Technologien haben, also moderne Regelung, wisst ihr, was ich meine?
Ja.
Das heißt, es wäre zwingend notwendig gewesen, jetzt den Betriebsstoff doch mal anzupassen. Wurde nicht gemacht. Ja, was wollen wir? Wie gesagt, wir brauchen viel mehr Zeit dafür eigentlich. Aber eins will ich noch sagen zur Auswahl mit dünn oder dick. Die Ladebordwand. Weißt du, was für eine Ladebordwand für ein Öl reinkippt? Rate mal. Von mir aus, also ISO-VG. Man nimmt auch manchmal Motoröl, aber eigentlich sind es ISO-VG-Öle, also Hydrauliköle, ja. Was für eine Zahl steht davor bei der Ladebord?
Ich habe keine Ahnung. Ich tippe jetzt einfach mal 46.
Nein, um Gottes Willen, tödlich.
32.
Die Ladebordwand ist auch eine Hydraulik, aber eine Einfachführung. Das heißt, die Ladebordwand kommt durchs Eigengewicht wieder runtergefahren. Wenn denn das Öl nicht zu dick ist. In der Ladebordwand kommt 10er, ISO VG 10 rein. Es ist ein bisschen verschieden. Es gibt auch welche mit 15, es gibt auch welche mit 22. Aber nicht dicker. Eigentlich 10. ISO VG 10. Und wenn ein Spediteur im Winter nach Lappland fährt oder nach Russland, dann ist selbst das 10er, das schmeißt er raus und nimmt ein Hydrauliköl aus der Luftfahrt, was bis minus 55 Grad oder was einsatzfähig ist. Wenn er das nämlich nicht täte, dann geht die Ladebordwand nicht runter und du kannst den LKW nicht entladen. Der Skandal bei einem Einkaufszentrum, wenn der morgens nicht steht und kriegt die Ware nicht ausgeladen, ist unbeschreiblich. So, und ist noch nie eine Ladebordwand irgendwie Leckage oder kaputt gegangen oder sonst was. Das heißt, ihr merkt schon, was ich sagen will. Das ist eine Hydraulik, die wird auch hoch belastet mit hohen Kräften, hohen Drücken. Die fährt auf der Straße, die darf auch keine Leckage haben. Und dann nimmt man ein ultradünnes Öl. Hey, komisch, ne? Einfach nur, weil wenn du das Dicke nimmst, dann wird es nicht funktionieren. Ne? So, und in den anderen Fällen, wie gesagt, da funktioniert es so leidlich. Wenn man es aber gut findet, dass man in einem Kunststoffwerk seine 100 Maschinen montags morgens selbst im Hochsommer erstmal vorglühen muss, im Winter noch schlimmer, oder aber wenn man dann gar nicht die Leistung dafür hat fürs Vorglühen, dann beordert man seine Mannschaft am Sonntagabend in die Halle und die sind die ganze Nacht damit beschäftigt, das Öl der Maschinen vorzuwärmen. Und dann hast du im Energieaudit den höchsten Stromverbrauch in der Produktion am Sonntag, wo gar nicht produziert wird. Dann könnte einem das komisch vorkommen.
Und dann schmeißen die halt die Maschinen, die Hydraulik raus und machen halt elektrische.
Korrekt. So. Und jetzt, ja, jetzt könnt ihr natürlich, jetzt bin ich ja die Spaßbremse oder wir die Spaßbremse für die Verkäufer dieser neuen Ersatzmaschinen. Ja, sorry, aber auf der anderen Seite wollen wir doch alle das Klima retten und die Welt und überhaupt und die Hydraulik. Also ich nicht mehr, aber ihr.
aber Jörg, nochmal eine Frage. Gibt es denn, es gibt ja ein optimales Viskositätsfenster, das können wir ja so festhalten, oder? Also wir haben ja laut Datenblatt Pumpenhersteller gibt es ja Viskosität von bis für die optimale wirtschaftliche Betriebsviskosität.
Absolut, ja.
Was für eine Rolle spielt da jetzt aber wiederum dann die Viskosität beim Kaltstart? Also jetzt egal, ob Industrie oder Baumaschine, du hast ja Kaltstart, ne? Montagmorgen Industrie, Kaltstart, Montagmorgen Baumaschine, Kaltstart. Was spielt das für eine Rolle?
Ja, wir haben ja noch gar nicht drüber gesprochen, dass wir ja, wenn wir über Viskosität eines Öles sprechen, es gibt ja nicht nur eine Stellschraube, sondern zwei Stellschrauben. Und nicht mehr und nicht weniger. Wie gesagt, nicht mehr, aber auch um Gottes Willen nicht weniger. Du hast einmal die reine ISO-VG-Klasse. Das heißt, wie verhält sich das Öl bei 40 Grad, damit du tendenziell dünne für die Arktis und tendenziell dicke für den Kongo unterscheiden kannst. Ja, das war immer so, es wird auch mal so bleiben, das auch beim Motoröl so und bei anderen ist. Und dann gibt es natürlich noch eine zweite wunderbare Kenngröße, den VI, den Viskositätsindex. Auch eine noch geheimnisvollere Größe. Wirklich unfassbar schwer zu verstehen. Auch, weil es ja keine linearen Verhältnisse sind. Man kann aber einfach sagen, diese schreckliche Abhängigkeit, wie doll oder wie schnell sich ein Öl mit Temperaturänderung in der Viskosität ändert. nicht in der Klasse, sondern in der Betriebsviskosität. Die ist jetzt abhängig vom VI, vom Viskositätsindex, und die wird durch, ja, ich sag mal, durch die Öl, schon durch die Herkunft, aber auch durch additive Mehrbereichsöl vom Motoröl, kennt man das, ich denke mal, jetzt seit 40, 50 Jahren. Also unser aller Väter und Opas oder wie auch immer, nicht ganz gleich alt hier, die haben damals die ersten Mehrbereichsöle gehabt. Da schafft man es durch Chemie, durch hochmolekulare sogenannte VI-Improver, schafft man das, dass das Öl, wenn es dann kalt ist, nicht so super dick wird, so schnell. Und wenn es dann aber, wie zum Beispiel gerade beim Motor, ist es ja noch viel schlimmer in der Hydraulik. Du startest bei Außentemperatur, das kann auch minus 10 sein, und dann wird es sehr schnell durch die Verbrennungsvorgänge im Motor, wird es sehr schnell sehr, sehr warm, und damit würde es sehr dünn werden. Ja? Und ganz davor hatte man Sommer-Winteröle. Die Autofahrer in den 50ern, die hatten Sommer-Winteröle. Die haben aber auch alle 1000 Kilometer Ölwechsel gemacht, deswegen konnten sie immer schön aufs Wetter gucken und sagen, oh, wird bald kalt, dann nehme ich jetzt ein bisschen dünneres Öl. Ja? Mhm. So, das ist ja vollkommen normal. Es gibt ja nichts anderes mehr im Motorölbereich, Mehrbereichsöle. Sagt, dieser Effekt, da muss man jetzt tief in die Schmierstoffwissenschaft oder in die Schmierstoffkunde reingehen, lässt sich einmal durch die Basisöle beeinflussen. Stichwort synthetische Öle. Also es gibt hochwertigere, damit auch teurere Basisöle, die haben von Haus aus schon ein besseres, man sagt, VT-Fach. Das heißt, die Veränderung ist einfach geringer. Ja?
Mhm.
Und dann kannst du diesen Effekt eben noch unterstützen durch sogenannte VI-Improver, durch Mehrbereichsakkus. So, man muss ganz klar sagen, für jede Outdoor-Maschine in Deutschland muss es zwingend staatlich vorgeschrieben sein, dass da selbstverständlich Mehrbereichsöle verwendet werden. Weil dann ist es so, dass dieses Öl, wenn es sehr, sehr kalt wird, dann ist das Öl nicht so schrecklich dickflüssig. Dann spart man sich in vielen Fällen eben dieses Vorglühen, weil wenn ein Öl so dick ist, dass von dem Druck, den die Pumpe erzeugt, am Aktuator gar nichts ankommt, dann kannst du mit der Maschine nicht arbeiten. Das ist wie ein angeschlagener Boxer. Du hast ja den Druck nicht, du hast die Leistung nicht. Ja, weil ja, ich sag mal, schlappe 90% der Pumpenleistung oder des Antriebsmotors wird erstmal in Druckverlust verwandelt, in Wärme. Und erst wenn das Öl dann warm und dünn geworden ist, kannst du damit arbeiten. Ja?
Mhm.
So. Und deswegen ist es für die Outdoor-Anwendung praktisch essentiell, oder man muss viel mehr damit spielen, mit diesen beiden Größen. Viskositätsklasse, Viskositätsindex. Wenn du einen Mehrbereichsöl hast, wo eben diese Änderungen kleiner sind, dann kannst du insgesamt dünner rangehen, ja, weil du ja keine Angst haben musst, wenn es mal warm wird, das Öl. Das kann A, durch erhöhte Leistung sein, es kann aber auch vor allen Dingen durch äußere Einflüsse, also Wetter, bei Outdoor sowieso, aber auch bei Indoor-Maschinen ist es im Sommer vielleicht in der Fabrikhalle wärmer als im Winter, ja?
Na ja, klar.
Wie gesagt, mit der Energetik ist es auch noch so eine Geschichte. Zum einen hängt es davon ab, wie viel Leistung du der Hydraulik abverlangst, und zum anderen ist, wie die äußeren Temperaturverhältnisse sind.
Hm. Das heißt ja, Jörg, um das mal auf den Punkt zu bringen und das jetzt mal ganz einfach gesprochen, ja. Ich muss ja wissen, was für eine Temperatur habe ich im Kaltstart, was für eine zu erwartende Temperatur habe ich im Kaltstart, und was habe ich nachher wirklich in Volllastbetrieb für eine Temperatur. Und in dem Bereich müsste ja die vom Pumpenhersteller angegebene Viskosität dann liegen, oder?
Du, man, genau. Ich könnte es nicht besser ausdrücken.
Korrekt. Das ist ja schön. Da haben wir das schon. Da habe ich schon mal was gelernt. Das ist gut.
Nein, das ist perfekt. So, aber jetzt will ich mal noch einen raushauen. Auch das ist exklusiv in eurer Sendung weltweit. Ich habe ja gesagt, für ein gegebenes Öl ist jedes Grad, also die Viskosität, die Betriebsviskosität eines gegebenen Öles wird auch noch durch Geschwindigkeit und Druck beeinflusst. Das lassen wir mal weg, das ist hier zu weit. Aber durch die Temperatur, die es hat. Wenn du es also in den Kühlschrank packst, wird dicker, und wenn du es auf eine Flamme machst, wird es dünner. So, jetzt gibt es aber etwas, wie gesagt, sehr, sehr schwer zu vermitteln. Die Auswahl des Öles für eine Anwendung allerdings, also es gibt also einen Rückkopplungseffekt. Das, was du auswählst, hat jetzt aber Einfluss auf die entstehende Temperatur. Wenn du also in eine, ich sag mal, Kunststoffmaschine, ist schön, weil das so konstante Bedingungen sind, wenn du da jetzt ein ganz dickes Öl reinkippst, es wird ja sogar absichtlich vorgeglüht, aber selbst wenn du das nicht tätest, dann würde es immer wärmer werden, das Öl, damit es sich quasi selber ein bisschen heilt, damit es leichter ist. Es wird wärmer werden, dadurch geht es dünner. Ja, es geht dann leichter, es entsteht nicht mehr so viel Wärme, und irgendwo ist ein Gleichgewicht da. Wenn du aber gleich eine dünnere Sorte eingefüllt hättest, dann wären die unter gleichen Bedingungen gar nicht erst so warm geworden.
Mhm.
Ja? Und dann ist dein dünneres Öl ja gar nicht dünner, sondern nur kühler. Und damit hast du in deinem Heizungssystem eine niedrige Vorlauftemperatur und damit hat man eben massenhaft Energie gespart.
Mhm.
Und zwar mehr als mit allem anderen, was vergleichbar ist, vor allem, weil es nichts kostet.
Mhm.
Ja, so, also
Ich hätte da noch ein Beispiel auf die Gefahr hin, dass der Jörg sich gleich ganz riesig freut.
Ja.
Ich habe einen Kunden, der ein Industriehydraulikaggregat geliefert hat, mit Steuerkarten von uns. Es wird ein Amusement Ride betrieben, also auf gut Deutsch eine Achterbahn.
Ja.
Und da geht es um Zeiten einer Weiche, um ein- und auszuschwenken. Also da geht es um ein paar Sekunden. Dann muss die Weiche rein und raus, dass da halt eben in der Zeit das Ding kommt und nicht, dass der Zug in dem Moment kommt, wo die Weiche stellt. Das wäre ziemlich blöd. Ne? So, jetzt haben wir das gute Stück in Betrieb genommen, hat super funktioniert. Muss man natürlich dazu wissen, die Saison von so einem Amusement Ride, die ist ja irgendwann immer dann, wenn es ein bisschen wärmer ist.
Klar.
Und nicht, wenn es kälter ist. Ne? Sonst friert die Nase ein, wenn der da mit 140 im Kreis rumfährst. Ne? So, jetzt hat man dann im Januar diesen Jahres hat man ein Telefonat von dem Steuerungstechniker, der hat gesagt, die Weiche schellt zu langsam. Da stimmt irgendwas nicht. Ne? Sensor überprüft, Karte überprüft, Einstellwert überprüft, hin und her. Ne? Und dann hat er gesagt, ja, ihm wird es jetzt langsam kalt, er will dann das ganze Thema jetzt abbrechen. Da sage ich, Moment, was heißt kalt? Wo sind sie denn? Ja, wir haben gerade hier und da, ich verrate es jetzt nicht. Wir haben so um die 0 Grad. Sag ich, oh, was für Öl haben sie da eigentlich drin? Da sagt er zu mir, weiß doch ich nicht, ich bin Steuerungstechniker. Das wäre aber schon mal interessant, weil die Anlage ist ja eigentlich für die Jahreszeit gar nicht ausgelegt, dass die läuft. Ihr macht ja jetzt gerade nur einen Test. Ach so, ja. Gut, das führt jetzt so weit, dass wir tatsächlich nachweisen konnten oder dass wir zumindest den Verdacht hegen konnten, dass das Öl viel zu kalt war und deshalb die Weiche natürlich so langsam geschaltet hat. Und wir haben das dann mal exemplarisch nachgerechnet. Das war ein 46er Öl. Das hat bei 0 Grad, ich habe den Viskositätindex und die Kurve, das hat bei 0 Grad ungefähr 800 Centistroke gehabt.
Genau, ja.
So,
ja.
Ungefähr, also so Pi mal Daumen. Ne? Und das ist tatsächlich jetzt, sagen wir, das Problem bei der ganzen Geschichte. Du sagst es eingangs schon, wir haben nicht mehr die kalten Winter. Deshalb ist das nicht gleich aufgetretenes Problem. Das heißt, tendenziell ist es gar nicht so gefährlich. Aber Jörg, und die Antwort gebe ich dir jetzt, was war die Idee, dass man das jetzt behebt?
Ja, Moment. Ja, du kannst mit deinem dünnen Mehrbereichsöl nochmal zwei Stellschrauben, ich weiß ja nicht, welche.
Aber die einfache, sag mir erst die einfache Idee, ohne dass jemand weiß.
Ja, du nimmst eine Nummer dünner dann halt, oder zwei Nummern dünner. Ich weiß ja nicht, was drauf ist, hast du nicht verraten.
Heizen, wir bauen eine Tankheizung ein.
Sorry, das war außerhalb meines,
Aber es ist doch dann im Endeffekt die naheliegendste Lösung, in diesem Fall, anstatt da einen riesen Ölwechsel vorzunehmen, zu sagen, dann baue ich halt eine Tankheizung ein.
Natürlich,
das war tatsächlich der Plan. Also ich sag mal, ich bin noch mit den zwei, das sind zwei Firmen, die das betrifft, ich bin noch mit denen in Kontakt. Ich möchte die ja bekehren, dass wir was Tolles machen und dass wir nachhaltig sind. Aber es gestaltet sich tatsächlich ein bisschen schwierig, dass wir von der Tankheizung abkommen.
Die Frage ist, ob ihr dort auch ein Thema Energie habt. Wenn das nur eine Stellhydraulik ist, dann ist es nicht wirklich eine Energiemenge. Das ist dann keine solche Arbeitshydraulik, wo du von Einsparung reden kannst. Mhm. Da hat man natürlich einen Sicherheitseffekt. Was ist, wenn es sehr warm wird? Was ist dann los? Wird es dann zu dünn? Ich sage nochmal, so warm kann es eigentlich gar nicht werden. Muss man jetzt schauen, was die macht, die Hydraulik, ob die ständig läuft, ob da ständig eine Pumpe irgendwie einen Ölstrom fordert oder ob sie geregelt ist. Das ist ja auch noch ein unerschöpfliches Thema nebenbei. Dann brauchen wir aber nochmal 10 Stunden jetzt hier. Das spielt da aber leider alles rein in diese.
Naja, klar.
Nein.
Wie gesagt, soll nur ein kleines provokatives Beispiel sein, weil ich weiß ja, dir gefällt sowas, Jörg.
Ich freue mich närrisch. Aber ich kann da gleich nochmal Werbung in eigener Sache machen. Es hat ein ganz schlauer Mensch schon vor 13 Jahren eine Viskositätsauswahlformel erdacht.
Mhm.
Damit war ich natürlich.
Welch Wunder.
Bin ich auch sehr stolz drauf. Das Dumme ist, dass keiner versteht. Die lachen sich alle tot. Die Formel lautet LVGHVI. Sogar geschützt, namensrechtlich geschützt, nur Name. Die Sache selber ist so erbärmlich einfach und normal, dass man es gar nicht schützen kann. Nein, man verwendet stets, und das gilt für jede hydraulische Anlage im ganzen Universum immer und überall, man verwendet stets ein Medium, LVG heißt Low Viscosity Grade, mit einer so niedrigen ISO-Klasse wie möglich. Und dann das Öl mit einem HVI, mit einem so hohen Viskositätsindex wie nötig. Ich betone, wie nötig. Wenn du immer konstante Temperaturen hast, dann brauchst du keine Additive, die kosten Geld, die können auch kaputt gehen, das ist nochmal wieder ein erschöpfendes Thema. Du brauchst es schlicht. Ne? LVG, HVI, Low Viscosity Grade, High Viscosity Index. Und das muss man natürlich interpretieren. Selbstverständlich in strikter Beachtung der Vorgaben der Komponentenhersteller. Ist ja klar, was du eingangs sagte, ne? Pumpenhersteller geguckt, Ventilhersteller, wo, in welchem Bereich befinden wir uns? Und ganz entscheidend unter Beachtung der energetischen und klimatischen Bedingungen. Ist doch auch logisch.
Ja.
Ob ich einmal, was meinst du, wenn du irgendwo eine Bremse, nebenbei, du kannst mit Hydraulik ja auch bremsen. Ich meine, Bremsflüssigkeit ist auch eine Flüssigkeit, nur meistens nicht Mineralöl im Auto, sondern irgendwas ganz Fieses. Da kriegst du aber sowas auf die Mütze, wenn du da dickes Öl reinfüllst in eine Bremse, weil die Bremswirkung viel zu verzögert ist. Oder für Spannvorrichtung. Nimmst du dünn wie Wasser, dass das bloß funktioniert, bitteschön. Ja? So, und das ist, wie gesagt, die ultimative Auswahlformel, müsste Gesetz werden, wirklich. Und ich meine das ganz ernst, ja. Das ist das vollkommen Normalste auf der Welt, ja, so. Bezogen zum Beispiel auf die Kunststoffverarbeitung, die ist wirklich sehr bedeutsam in Deutschland. Tausende Betriebe mit hunderttausenden Maschinen, ja. Oh, ach so, ich verstehe. Ja, dann, da guckst du dir, wie warm kann es höchstens werden? 40 Grad, weil dann wird abgeregelt, 40 Grad. Dann guckst du dir an, aha, 22 ungefähr, nimmst du 22er Öl. Ich habe das gemacht. Sparst die ganze Vorheizung, die Maschine ist bis zu 10% schneller bei Schnellläufern und du sparst bei eben 15% Strom. Ja, da kriegst du ja wohl nicht länger halten, tut's auch noch. Ne?
Ja. So. Jörg, würdest du, ich glaube, wir müssen zum Ende unserer Session kommen, sonst dauert es zu lange. Aber ich möchte dir noch eine Frage stellen, sozusagen die Abschlussfrage. Würdest du sagen, die Viskosität ist das meist unterschätzteste Thema in der Hydraulik?
Ja, selbstverständlich. Man muss, fairerweise will ich eins sagen, für die reine Energieeffizienz ist es wichtiger, dass das entsprechend geregelt wird, das Ganze. Es kann nicht angehen, dass du eine alte Hydraulik hast, wo die Pumpe immer vollen Volumenstrom, vollen Druck bringt und du dreimal in einer Stunde den Zylinder ausfahren lässt und den Rest der Zeit wird der ganze Volumenstrom durch den Druckregelwässerventil in den Tank zurück unter Vernichtung der Energie und dann hast du noch einen riesen Kühler da laufen, der warme Luft rauspustet. Also das ist eine kriminelle Energievergeudung, das ist zum Glück ein bisschen auf dem Rückzug, das Ganze, ja. Das bringt natürlich noch mehr. Aber wenn du dir anschaust, der Aufwand, das richtige Öl kostet das gleiche wie das teure Öl, wenn du es gleich reinfüllst, du hast für null Aufwand, hast du eine unfassbare Performanceverbesserung. Und zwar nicht nur Energie, sondern ich sagte ja schon, Geschwindigkeit, Kaltstart, kein Vorglühen, Lebensdauer, also unfassbar. Ja, also das ist unerreicht, komplett unvergleichlich, ja. Ich sage aber auch, extrem schwer vermittelbar, und das ist nicht mit so einem kurzen Vortrag eigentlich damit getan, das komplett zu verstehen. Dann kommt ja Gewährleistung, dann kommt der ganze Widerstand, dann kommen die ganzen irrationalen Ängste dazu. Ja, das ist schon etwas aufwendiger. Ich hätte es vor 13 Jahren niemals gedacht, dass ich Jahrzehnte brauchen würde, bis ich damit alleine nur durch die Hydraulikhelden mal überhaupt ein Sprachrohr bekomme. Ja, also für mich seid ihr wirklich die wahren einzigen Helden bis jetzt.
Also wir machen das jetzt folgendermaßen. Als Vorschlag unabgesprochen, wir gucken mal, wie die Einschaltquoten waren unseres Podcastes mit dir, Jörg. Und wenn wir sehen, dass es da noch mehr Beratungs- und sagen wir Unterstützungsbedarf seitens der Hydrohelden in Kooperation mit dem Jörg gibt, dann machen wir nochmal eine Folge. Und wenn die uns nachher alle abstrafen und uns keiner mehr hören will, dann war das letzte Mal.
Ich glaube schon, jetzt ganz kurz vielleicht noch von meiner Seite noch zum Abschluss. Ich finde es ein total interessantes Thema, weil wir ja beide auch in der Antriebstechnik unterwegs sind und Energieeffizienz eine entscheidende Rolle spielt. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das sehr viel Anklang findet. Und ich hoffe es auch für dich, lieber Jörg, dass es Anklang findet. Und ich wäre
13 Jahren.
Weißt du, ich kann jetzt ja kein Geld mehr damit verdienen, ja?
Ja, wir verdienen ja auch kein Geld damit.
Wir verdienen ja auch nichts.
Ja doch, ihr wollt ja noch, ja, was habt ihr davon, wenn die Hydraulik, ich sag nochmal, wirklich so schlimm, das ist ja kein Scherz, ihr wisst das selber, dass die Hydraulik da verdrängt wird, wo es geht. Ja? Oder nicht? Oder ist das
ja, nee, man versucht schon, die Hydraulik ein bisschen zu reduzieren und, sagen wir mal, öllos in die Fabrik zu gehen.
So ist es. Ich meine, oh, schade, dass ich keine Zeit mehr habe. Das ist eine Geschichte mit den Elektrobaumaschinen, elektrifizierte Baumaschinen. Ein komplettes Seminar und da fällt euch überhaupt nichts mehr zu ein. Das glaubt ihr nicht. Die Wünsche der Akku. Das glaubt ihr, ja?
Ich glaube das und ich glaube, da müssen wir wirklich nochmal eine Extra-Folge machen, weil das finde ich ein total spannendes Thema, weil ich bin ja Mobilhydrauliker, da müssen wir nochmal einsteigen, ja. Jörg.
Da müssen wir nochmal einsteigen, genau.
Der Traum, wisst ihr was, die Akkuhersteller, die für solche Anwendungen sind ja extra, sind ja andere wie für Autos, was die nachts träumen, die Akkuhersteller für Baumaschinen, elektrifizierte, die träumen davon, dass die Hydraulik rausgeschmissen wird.
Ja.
Weil das die Spaßbremse ist. Die zehrt in die ganze Akkuleistung auf, was ja auch kein Wunder ist. Und deswegen wird eine elektrische Maschine, die im Sommer gut funktioniert, wird im Herbst an den Lieferanten zurückgegeben.
Ja.
Die gesamte Fachwelt denkt, ah, das liegt ja, wenn es kalt ist, dann sind die Akkus nicht mehr leistungsfähig. Da helfen bei mir auch keine 5 Valium mehr. Sorry. Wirklich, ist unfassbar, ja.
Nein, aber nochmal ein guter Abschluss, Andreas. Definitiv ein sehr interessantes und wichtiges Thema. Und wie gesagt, wir können da ja gegebenenfalls nochmal eine Folge mit den Hydrohelden in Kooperation mit dem Jörg machen. Ich würde sagen, an der Stelle lassen wir es mal gut sein. Wir haben jetzt die Hörer genug getriezt mit dem Thema Viskosität und hoffen, dass wir die ein bisschen beglücken konnten mit. Deshalb sage ich mal in die Runde, herzlichen Dank an dich, Jörg, für deinen Input. Auch
Dank,
an dich, Andreas. Schöner Podcast haben wir heute wieder gehabt. Und ich wünsche mir, dass die Zuhörer mindestens genauso viel Spaß hatten wie wir.
Ja, sorry im Voraus, wenn es zu heftig war. Ich kann ja auch.
Okay. Alles gut. Dann danke in dem Fall.
Ich war sehr sympathisch. Immer.
Mach's gut.
Ciao.
Tschüss.
Ciao, tschüss.